Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Be Happy, dein Podcast für mehr Lebensfreude durch gesunde Ernährung, aktive Bewegung und das richtige Mindset. Mein Name ist Nicole Bauernfeind und ich bin die Gründerin von Eat and Emotion. Meine Vision ist es, dass alle Menschen ein glückliches, gesundes und aktives Leben führen. Und zwar, weil ich absolut überzeugt davon bin, dass jeder von uns ein eigenverantwortliches Leben leben und so auch alles erreichen kann, was er sich vorgenommen hat. Deshalb erfährst du in diesem Podcast alles Wissenswerte über genau diese Themen. Aber zuallererst einmal ein Dankeschön, dass du dir die Zeit nimmst und hier zuhörst. So, und heute ist es mal an der Zeit für ein inspirierendes und informatives Interview. Und dafür habe ich einen ganz besonderen Interviewgast eingeladen und ich freue mich unglaublich, dass sie zugesagt hat. Und zwar Frau Dr. Sandra Weber. Also Sandra, schön, dass du da bist. Und für Hallo. Alle, die sie nicht oder noch nicht kennen, hier eine kurze Vorstellung. Dr. Sandra Weber ist eigentlich Zahnärztin. Da sie aber selbst lange unter verschiedenen gesundheitlichen Problemen gelitten hat, wie zum Beispiel Müdigkeit, Bauchschmerzen, Probleme mit der Haut und dabei von Arzt zu Arzt gerannt ist, ihr aber niemand helfen konnte, ist sie eigentlich per Zufall auf das Thema Darmgesundheit gestoßen. Dabei hat sie festgestellt, dass die Ursache für fast alle gesundheitlichen Beschwerden darin lagen. Deswegen hat sie angefangen, sich intensiver mit diesem Thema auch aus medizinischer Sicht zu beschäftigen. Also Sandra, wie hast du denn damals angefangen, dich überhaupt mit dem ganzen Thema Darmgesundheit zu informieren?
Das war damals, da war ich noch ganz am Anfang von meinem Zahnmedizinstudium, und ich habe ganz normal angefangen, ich glaube wie jeder andere auch, ich habe angefangen im Internet zu suchen und zu schauen, was es gibt. Damals war mein medizinisches Wissen ja auch noch nicht so groß und gefestigt wie heute. Also ich war damals alles andere als ein Darmexperte oder eine Darmexpertin und habe dann wirklich ganz banal angefangen, im Internet erstmal zu recherchieren. Und habe da aber dann gemerkt, dass ich recht schnell an meine Grenzen stoße oder an die Grenzen der Informationen stoße, und damals gab es auch wirklich noch kaum Bücher zu dem Thema. Irgendwann kam dann mal das Buch Darm mit Charme von Julia Enders raus, ich weiß nicht, das kennt vielleicht der ein oder andere.
Bestimmt, ja.
Aber da, ja, und das war auch nochmal eine amüsante Lektüre, um einfach da nochmal ein bisschen mehr Einblick zu bekommen, aber hat mir dann auch nicht gereicht, und ich bin dann ganz, ganz schnell bei Studien gelandet, einfach auch ja durch mein eigenes Studium bedingt, und habe dann wirklich früh angefangen, nächtelang nach der Uni Studien zu wälzen und mir da die unterschiedlichsten Themen anzuschauen, und habe dann damit begonnen, letztendlich mein Wissen aufzubauen.
Wie lange ist das jetzt ungefähr her, jetzt von der Zeitspanne?
Circa 8 Jahre müsste das her sein, ja. Genau.
Wahnsinn.
Also ich hatte schon länger Probleme, aber da war dann irgendwann der Knackpunkt, dass ich eben über Zufall zu einem Arzt gekommen bin, der dann damals zum allerersten Mal nach vielen, vielen verschiedenen Arztbesuchen meine Darmflora untersucht hatte und ihm festgestellt hatte, dass ich damals unter einer starken Dysbiose gelitten habe, also einem starken Ungleichgewicht der Darmflora. Und der hatte dann eben auch das Leaky Gut-Syndrom diagnostiziert und festgestellt, dass meine ganzen vielen verschiedenen Beschwerden, die du gerade auch schon genannt hast, eben daher kamen. Also die Diagnose war dann zum ersten Mal da. Aber der hat mich leider mit der Diagnose komplett allein gelassen, dieser Arzt. Also er war ein guter Diagnostiker, ein schlechter Therapeut. Und das war aber für mich dann der Weckruf zu verstehen, okay, das Problem liegt wohl im Darm und jetzt muss ich herausfinden, wie ich das Ganze wieder heilen kann, damit es mir einfach wieder gut geht. Und das war so der Einstieg. Und dann sind eben die Studien gekommen während dem Studium und nach dem Studium dann viele Weiterbildungen und Fortbildungen und Seminare und
Ja, das ist, also der Darm ist ja das größte Organ von uns Menschen, und trotzdem habe ich das Gefühl, dass er dennoch ziemlich unwichtig genommen wird, gerade in unserer westlichen Medizin. Und wenn du das sagst, damals vor 8 Jahren hat es so gut wie gar nichts im Internet gegeben, und das Internet ist ja riesig, ne? Also, Es ist schon Wahnsinn. Aber du hast trotzdem beschlossen, dein Zahnmedizinstudium durchzuziehen. Gab es dann diese Fachrichtung Darm oder diese gar nicht? Oder warum hast du dann trotzdem gesagt, ich ziehe das mit einem Zahnstudium durch?
Das war damals ja noch rein privat orientiert. Mhm. Also damals wusste ich auch noch nicht, dass das mal meine Leidenschaft werden würde. Mir ging es wirklich einfach nur darum, wie werde ich ganz persönlich meine Beschwerden los. Das hatte noch nichts damit zu tun, wie will ich arbeiten, sondern ich wollte immer Zahnärztin werden. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und viel Freude gemacht. Und es war auch immer klar, ich werde in irgendeiner Art und Weise als Zahnärztin arbeiten. Das ist dann eigentlich erst später gekommen. Also ich habe mich schon immer für ganzheitliche Medizin oder das Verständnis für ganzheitliche Medizin interessiert. Mhm. Aber dann letztendlich, als ich gemerkt habe, durch meine vielen Recherchearbeiten, dass der Darm in sämtlichen Medizinformen der Welt, außer in unserer westlichen Schulmedizin, also zum Beispiel in der ayurvedischen Medizin oder auch in der traditionellen chinesischen Medizin, dass dort der Darm immer als Zentrum von Krankheit und Gesundheit betrachtet wird, eben nur bei uns nicht. Mhm. Dass bei uns dieses Wissen verloren gegangen ist. Das war dann so ein Moment, wo ich mir dachte, wow, da gibt es so viel nachzuholen in unserer Schulmedizin, diese einfache Darmgesundheit, also das, was man privat, persönlich einfach zu Hause tun kann, das fehlt bei uns komplett, das fehlt für mich im kompletten System. Und da hat es dann so angefangen, dass das Thema noch spannender wurde, weil ich mir dachte, da steckt so ein Potenzial drin. Und ich kannte damals schon so viele Frauen, vor allem Mädchen in meinem Freundeskreis, die Probleme hatten, die mit so einfachen Lösungen wie bisschen Ernährungsumstellung, bisschen Stressmanagement und so weiter wirklich da große Erfolge hatten, aber da seit Jahren von Arzt zu Arzt gerannt sind und niemand helfen kann und es dann oft diese einfachen Dinge sind. Und das war dann für mich der Moment, viele Jahre später zu sagen, jetzt mache ich das Ganze auch hauptberuflich, weil es fehlt einfach und das Wissen muss raus und da kann so vielen Menschen auf sehr einfache, schonende Art und Weise wirklich geholfen werden.
Ja, ja. Ja, und du hast ja damals gesagt, also selbst der Arzt, der es diagnostiziert hat, konnte dir im Nachgang aber trotzdem nicht helfen. Also du wurdest quasi komplett alleingelassen, ne? Und das ist halt wirklich schwierig, weil als Laie, gerade also wenn man auch nicht aus dem medizinischen Bereich kommt, wo soll man dann ansetzen?
Ja, also da muss ich sagen, hatte ich einfach Glück, dass Medizin oder Gesundheit meine Leidenschaft war, aber das ist es ja nicht von jedem und das muss es auch nicht von jedem sein. Und trotzdem sollte jeder die Möglichkeit haben, da richtige Methoden oder Tipps für die eigene Gesundheit zu bekommen oder dann auch die richtige Therapie, wenn es weitergeht.
Eben, das ist ja das, was dann helfen soll, ne? Also die Therapie ist ja das Wichtige dabei. Aber was ist jetzt dann, ich meine, unser Darm besteht ja aus Dünndarm und Dickdarm. Gibt es da jetzt eigentlich Unterschiede oder was sind die Hauptaufgaben von diesen zwei Därmen?
Also wenn man sich das jetzt nur mal so für die grobe Anatomie vorstellt, wenn sich der ein oder andere fragt, ich weiß gar nicht so genau, wo der Darm liegt. Also man hat den Mund, darauf folgt die Speiseröhre, darauf folgt der Magen und der Magen geht dann über in den Dünndarm und der Dünndarm geht dann über in den Dickdarm, bis dann am Ende der After kommt. Und Dünndarm und Dickdarm haben eigentlich grundlegend unterschiedliche Aufgaben. Also der Dünndarm hat die Aufgabe, alles, was wir essen, in ganz, ganz kleine Bestandteile aufzuspalten, also in Aminosäuren, das sind quasi die kleinsten Bestandteile von Proteinen, von Eiweißen. Aber auch die Kohlenhydrate und Fette und so weiter, muss alles ganz, ganz klein aufgespaltet werden, damit es dann im Dünndarm aufgenommen werden kann. Das bedeutet, man kann sich den Darm eigentlich vorstellen wie, ja, wie so einen großen Schacht in unserem Körper. Über unseren Mund nehmen wir Dinge auf, deswegen sind sie aber noch nicht in unserem Körper, sondern ich sage mal im Schacht, in einem Verdauungsschacht. Und irgendwie müssen ja diese Nährstoffe und diese ganzen wichtigen Stoffe aus diesem Schacht dann wirklich ins Körperinnere gekommen. Und das passiert im Dünndarm. Die Dünndarmwand ist ganz, ganz dünn. Und hier können dann die sämtlichen Minerale, Vitamine, Zucker, aber eben auch die Aminosäuren und so weiter über die dünne Darmschleimhaut aus diesem Verdauungsschacht in den Körper aufgenommen werden und dann über die Blutbahn und eben über die Lymphe im gesamten Körper verteilt werden. Das ist die Hauptfunktion des Dünndarms. Und im Dickdarm wird letztendlich nicht mehr verdaut. Außer Ballaststoffe, das ist aber nochmal ein anderes Thema. Ja. Im Dickdarm geht es darum, dass man diesen Speisebrei, der da jetzt im Dünndarm ganz klein aufgespalten wurde, dass der wieder eingedickt wird, das heißt Wasser entzogen wird, nochmal Minerale entzogen wird und für die Ausscheidung vorbereitet wird. Das ist eigentlich so die Kernaufgabe des Dickdarms. Aber seit einiger Zeit weiß man, dass im Dickdarm noch mehr passiert, weil hier die Darmflora sitzt. Und das ist ein ganz, ganz spannendes Feld, das sich immer mehr auftut. Und darüber wissen wir eben auch, dass im Dickdarm weit mehr passiert als nur diese Eindickung von dem Speisebrei, sondern dass eben über die Darmflora hier zum Beispiel unsere Immunzellen trainiert werden. Denn zum Beispiel 80% unserer Immunzellen sitzen im Darm und durchlaufen da quasi ein Bootcamp mit der Darmflora. Also sie stehen da im täglichen Nahkampf mit der Darmflora und werden trainiert. Und wenn sie das Bootcamp gut meistern, dann dürfen sie in den Körper raus und uns an allen Fronten verteidigen. Also das ist zum Beispiel ein extrem wichtiger Punkt, an dem man immer denken muss, wenn man Probleme mit dem Immunsystem hat. Dann weiß man aber inzwischen auch, dass im Darm Hormone produziert werden. Also ich glaube, es werden über 30 verschiedene Botenstoffe im Darm selbst produziert, aber es werden auch viele andere Hormone, die woanders produziert werden, zum Beispiel Schilddrüsenhormone, mitreguliert. Und das ist auch extrem wichtig für unsere Stimmungslage. Also gerade die Glückshormone wie Serotonin und Dopamin werden mit im Darm produziert oder Vorstufen davon produziert, was natürlich extrem wichtig für unser Gehirn und unsere Psyche ist. Aber auch die Gamma-Aminobuttersäure, das ist auch ein Botenstoff, der für unser Gehirn extrem wichtig ist, der dafür sorgt, dass wir entspannt sind, dass wir uns wohlfühlen, dass wir, ja, also das Gegenteil von Angst, uns sicher fühlen. Auch das wird hier mit im Darm produziert. Also der Darm ist eine der größten Hormonproduktionsstätten, die wir haben, eben in Kombination mit der Darmflora. Und dann wird natürlich auch über das Training der Immunzellen und der verschiedenen Botenstoffe, die dann wiederum die Darmflora aussenden kann, unsere Haut ganz maßgeblich mit beeinflusst. Man weiß zum Beispiel, dass eben Akne, Neurodermitis, aber auch Schuppenflechte und so weiter im Zusammenhang mit Schwierigkeiten in der Darmflora stehen. Also der Dickdarm ist nicht nur da, um einzudicken, wie mit einer Speisebrei einzudicken, sondern über die Darmflora hat der Dickdarm letztendlich Einfluss auf unseren gesamten Körper.
Heißt ja oft, der Darm ist der Spiegel, also die Haut ist das Spiegelbild des Darms. Hat man ja schon öfters dann gehört.
Und der Psyche, genau.
Genau. Wenn wir jetzt über Darmgesundheit reden, reden wir dann über beide Sachen oder muss man die einzeln betrachten hier jetzt, wenn man sagt, man will da was verändern?
Was meinst du mit beiden, Dünndarm und Dickdarm?
Ja, genau. Genau mit.
Ja, also prinzipiell ist es so, dass wenn man von einer Dysbiose spricht, also von einem Ungleichgewicht der Darmflora, dann liegt der Fokus mehr auf dem Dickdarm. Denn der dünne Darm ist eigentlich oder sollte relativ wenig besiedelt sein. Es kann aber unter Umständen auch zu einer Dünndarmfehlbesiedlung kommen. Da ist man dann im Dünndarm, aber das ist ein besonderer Einzelfall. Generell, wenn es um die Funktion und die Gesundheit der Darmflora geht, dann spricht man vom Dickdarm, meistens sagt man dann auch nur Darm, aber eben über den Hauptsitz der Darmflora und der ist im Dickdarm.
Ah, super. Sehr interessant, wirklich. Und, du hast ja schon ein paar Krankheiten genannt, eben die durch diese Disbalance im Darm ausgelöst werden können. Also das war jetzt die Haut, die ganzen Hormonsachen. Was ist jetzt noch so, sag ich jetzt mal, eins der herausragendsten Sachen, die wo eben durch diese Disbalance ausgelöst werden können?
Also inzwischen ist es wirklich erschlagend, was die Studien da ergeben, dass im Prinzip wirklich sehr, sehr viele Erkrankungen mit einem Ungleichgewicht der Darmflora assoziiert werden. Und ganz besonders wichtig und spannend finde ich dabei zum Beispiel auch das Thema Autoimmunerkrankungen. Und wenn man sich überlegt, dass der Darm der Hauptsitz des Immunsystems ist, dann denke ich mir als logisch denkender Mensch, was ist da intelligenter, als sich den Darm anzuschauen, wenn es um Autoimmunerkrankungen geht. Das fehlt für mich zum Beispiel komplett in der Schulmedizin, kommt Gott sei Dank aber gerade. Und da gibt es auch einen ganz interessanten Professor, den Professor, ich hoffe, ich kriege den Namen zusammen, Alessio Fasano, der da ganz viel forscht. Und der hat eben schon durch seine Forschungsarbeiten herausgefunden, dass zum Beispiel die rheumatoide Arthritis, also das, was viele unter Rheuma kennen, aber auch Diabetes oder Multiple Sklerose, wobei es sich ja alles um Autoimmunerkrankungen handelt, mit einer Funktionsstörung der Darmwand zusammenhängt. Das kennen viele unter dem Begriff Leaky Gut, wenn der Darm in Anführungsstrichen löchrig wird und nicht mehr gut filtern kann. Und dann ist das Problem, dass alles, was wir aufnehmen, quasi ungefiltert auf den Immunzellen trifft, die in der Darmwand sitzen und das Immunsystem völlig überfordern, die das Immunsystem überhaupt nicht hinterherkommt mit all diesen eintrudelnden Aufträgen und irgendwann beginnt Fehler zu machen. Also gerade bei Autoimmunerkrankungen finde ich jetzt, weil du gefragt hast, was so noch eine der wichtigsten Folgen sein kann durch eine Dysbiose, ist für mich aktuell die Autoimmunerkrankungen. Aber man weiß zum Beispiel auch, dadurch, dass Darm und Gehirn sehr, sehr stark miteinander vernetzt sind und sehr stark kommunizieren und im Austausch stehen, dass zum Beispiel auch Erkrankungen im Gehirn, sowohl in der Psyche, aber auch Erkrankungen wie Parkinson, Alzheimer, mit einer ungesunden Darmsituation assoziiert werden. Und zum Beispiel auch bei Autismus, also bei Kindern gerade, wenn neue Erkenntnisse getroffen werden, dass auch hier zwischen Autismus und dem Leaky Gut ein Zusammenhang besteht. Also es ist ganz, ganz spannend und ich denke, da wird uns die Zukunft auch noch einiges bringen.
Oh ja, das ist, glaube ich, auch, es ist echt so ein spannendes Feld und es bestätigt auch wieder diesen ganzheitlichen Ansatz, dass man nicht nur eine Sache nehmen kann und das behandeln, sondern man muss sich einfach den ganzen Menschen anschauen.
Auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, das, wo die moderne Medizin wieder hingehen wird. Ja. Wo wir eigentlich herkommen mit der Medizin und wo wir auch wieder hinkommen müssen.
Aber jetzt, wenn wir mal bei einem konkreten Fall, zum Beispiel Thema Hautbild, jemand hat Probleme mit seinem Hautbild und möchte sich dann mit dem Thema Darm auseinandersetzen, an wen oder wo kann man sich hinwenden, wenn man meint, dass man da eben Probleme am Darm hat, eine Diagnose, einen Therapeuten, wie fängt man da am besten an?
Also bei Hauterkrankungen würde ich immer als allererstes einmal beim Hautarzt vorbeischauen, also beim Dermatologen. Leider ist es so, dass nicht alle Hautärzte ganzheitlich arbeiten. Das heißt, für viele Hautärzte ist das Thema Darm noch sehr unbekannt und sehr neu und sie sind dementsprechend auch nicht darauf ausgerichtet, da die entsprechende Diagnostik, also die richtige Untersuchung durchzuführen. Ja. Wenn man Glück hat, das kann man auch einfach mal recherchieren, ob man einen Hautarzt findet, der eben mit Darmuntersuchungen arbeitet. Wenn man da jetzt niemanden findet, dann kann man auch zu jedem anderen ganzheitlich arbeitenden Therapeuten gehen. Also das kann sowohl ein Arzt oder auch ein Heilpraktiker sein. Wichtig ist, dass der Arzt mit mikrobiologischen Stuhluntersuchungen vertraut ist. Es werden Gott sei Dank immer mehr Ärzte und ich glaube Heilpraktiker sind schon relativ lange, dass man wirklich den Stuhl, einmal eine Stuhlprobe abgibt, dann eine mikrobiologische Untersuchung gemacht wird und sich ganz genau angeschaut wird, wie sieht denn die Darmflora aus? Ist die Darmflora super gut aufgestellt? Leben da ganz, ganz viele, viele verschiedene Mikroorganismen, also Bakterien, Viren, Pilze und so weiter, in Harmonie miteinander? Oder ist die Darmflora geschrumpft? Das heißt, fehlen da wichtige Bakterienstämme oder haben vielleicht sogar manche schlechte Bakterien das Kommando übernommen? Das muss über eine mikrobiologische Stuhlanalyse untersucht werden. Das kann aber letztendlich jeder Arzt, der sich mit dem Thema befasst, also das kann der Gynäkologe sein, das kann der Hautarzt sein, das kann der Hausarzt sein, das kann der Kinderarzt sein. Das ist egal, es kommt ein bisschen auf seinen Schwerpunkt an. Oder eben auch Heilpraktiker können das machen.
Gut, und wenn man Auswertung dann hat, eben von dieser Untersuchung, dann geht es dann weiter zu sagen, was kann man tun oder...
Ja.
Genau.
Also das ist dann natürlich immer sehr individuell, je nachdem, wie die Darmflora aussieht. Aber oft kommt ja dann auch die Frage, oder die Frage bekomme ich so auf den Medien ganz oft, welches Probiotikum kannst du empfehlen? Ich möchte eine Darmsanierung machen, welches Probiotikum kannst du empfehlen? Und da muss man mal klar sagen, eine Darmsanierung ist nicht gleichzusetzen damit, dass man einfach Probiotika einnimmt. Das ist ein ganz, ganz großer Irrglaube. Heißt auch nicht, dass man Flohsamenschalen und Bentonit oder Heilerde und Probiotika nimmt. Das ist auch keine Darmsanierung. Also, ja, das ist, muss man wirklich mal wichtig sagen, weil einem das natürlich auch durch die Medien und so weiter oft so nahegelegt wird. Das ist es definitiv nicht. Eine Darmsanierung ist wirklich eine langfristige Umstellung der Lebensgewohnheiten. Denn man muss sich ja anschauen, wie ist es denn dazu gekommen, dass bestimmte Bakterien, die wichtig wären, nicht im Darm überleben konnten und andere Bakterien, die krankmachend sind oder negative Effekte haben, dass die sich wohlfühlen. Und Ziel ist es dann letztendlich bei einer Darmsanierung, diese Faktoren so zu verändern im Darm, dass sich die guten Bakterien wieder wohlfühlen und dafür die schlechten Bakterien nicht mehr wohlfühlen. Und das basiert letztendlich auf 4 Säulen. Das Wichtigste dabei ist die Ernährungsumstellung. Das ist wirklich das A und U. Ja. Die zweite Säule ist Stressmanagement. Das wird ganz, ganz oft unterschätzt. Psyche hat extremen Einfluss auf unsere generelle Gesundheit, aber insbesondere auch auf unseren Darm, weil eben Darm und Gehirn sehr, sehr eng miteinander verbunden sind. Und dann ist es auch noch Bewegung und Schlaf. Also es sind die 4 Säulen Ernährung, Stressmanagement, Bewegung und Schlaf, über die man dann arbeitet, damit sich quasi im Darm wieder so ein Milieu bildet, dass sich da die wichtigen Bakterien ansiedeln können. Und vielleicht nochmal was zu den Probiotika zu sagen. Das, also diese 4 Säulen ist die Basis und dann kann es in Einzelfällen sinnvoll sein, in Absprache mit dem Therapeuten eben aufgrund der Stuhlanalyse zu sagen, okay, vielleicht arbeiten wir zusätzlich noch mit ein paar einzelnen Bakterienstämmen, die man dann gibt. Aber dieses Pauschale, ich nehme irgendein Probiotikum, das irgendjemand irgendwo gefunden hat und das in irgendeinem Supermarktregal stand, das hat wirklich nichts mit dem Aufbau einer gesunden Darmflora zu tun.
Ja, das erinnert mich auch so an Nahrungsergänzungsmittel, da ist ja das gleiche Thema.
Ja, genau.
Also dann nehmen ja auch ganz viel irgendwas, ohne überhaupt zu wissen, ob sie da Defizite haben und ja.
Genau.
Aber bei diesen Darmsanierungen macht man da erst so eine Grundreinigung, so man putzt jetzt den Darm durch und fängt dann wieder von null an oder sollte so stufenweise eher gehen?
Das ist total unterschiedlich und ein bisschen typabhängig. Es gibt Menschentypen, die sagen, ich brauche einen Radikalstart und ich mache morgen, fange ich zum Beispiel mit Heilfasten an, wobei man da auch sagen muss, Heilfasten ist keine Darmsanierung. Heilfasten ist ein super Start für eine Darmsanierung. Das ist ja die Option für jemanden, der sagt, ich muss jetzt heute wirklich Schluss machen mit meinen alten Gewohnheiten und brauche das als wirklich ein Reset. Es gibt aber auch den Charakter, der sagt, nee, also mit so von jetzt auf gleich Veränderungen komme ich nicht gut zurecht, bei mir muss sich das eher langsam entwickeln. Dann ist es zum Beispiel ganz einfach so, dass man sagt, man erhöht die Anzahl von pflanzlichen Lebensmitteln in der Ernährung Stück für Stück. Also dass man gar nicht unbedingt anfängt mit dem Verzicht und sagt, du sollst jetzt keinen Zucker mehr essen und du sollst eigentlich am besten gar nichts industriell verarbeitetes essen, sondern erstmal sagt, iss mal so weiter, wie du isst und gucke darauf, dass du einfach ein bisschen mehr Obst, ein bisschen mehr Gemüse, ein bisschen mehr Nüsse und so weiter integrierst. Also das ist Typsache.
Ja, dann ist das wahrscheinlich, kann man das dann auch für Kinder dann so anwenden, gerade wenn du sagst, so Autoimmunerkrankungen sind ja oft schon bei Kindern der Fall, dass man auch so eine Darmsanierung eben so langsam eben angeht, weil ich glaube, bei Kindern ist das immer schwierig zu sagen, jetzt von heute auf morgen kein Zucker mehr. So geht es zumindest bei meinen.
Das ist natürlich sehr, ich wollte gerade sagen, es kommt immer darauf an, was die Kinder vorher kennengelernt haben.
Natürlich.
Wobei da tatsächlich auch das Wichtigste Ernährung und Bewegung ist. Das bedeutet, gerade mit Kindern kann man mit der Ernährung so oder einer richtigen Ernährungsumstellung so viel erreichen. Und es ist oft schade, wenn man dann, also natürlich ist es schwierig, wenn ein Kind viel Zucker gewöhnt ist, dann hat es natürlich auch Lust auf viel Zucker und die Umstellung wird schwieriger. Aber da lohnt es sich wirklich liebevoll und geduldig, mit dem Kind dran zu bleiben, dass es zum Beispiel, ich bleibe jetzt einfach mal beim Beispiel Zucker, das reduziert, um einfach auch langfristig eine gesunde Basis für eine langfristige Gesundheit aufzubauen, weil eben sich sehr viel schon im Kindesalter entscheidet, gerade die Darmflora entsteht im Kindesalter und das ist ganz, ganz entscheidend, wie der Lebensstil letztendlich aussieht.
Ja, und ich finde auch gerade, ich meine, Essen, das ist ja was wir täglich machen und mehrmals täglich, ne? Und das schon von Kindheit an, das sammelt sich ja einige Jahre und ja.
Aber auch da für alle Eltern, die jetzt zuhören, man darf da keinen Perfektionismus entwickeln und es geht auch nicht darum, dass das Kind überhaupt nichts mehr essen soll, was nicht vielleicht total gesund ist, aber es geht darum, dass die Basis stimmt, dass einfach die Grundernährung wirklich mit vielen, vielen Pflanzen. Also Ballaststoffe sind das A und O für den Darm. Und gerade wenn es bei Autoimmunerkrankungen ist, geht es eben darum, die Darmflora wirklich stabil aufzubauen. Das heißt, viele Ballaststoffe, viel Obst, viel Gemüse, viele Nüsse, aber auch Hülsenfrüchte. Mhm. Das ist ganz wichtig. Und das einfach mit Geduld und Schritt für Schritt einfach mehr integrieren.
Genau. Und die Kinder auch mitnehmen, glaube ich, auf diese Reise. Einfach, dass sie selber vielleicht auch das Gemüse aussuchen. Oder ich glaube, genau. Da kann man ganz tolle Sachen einfach auch machen.
Ja, oder es gibt auch schöne Sachen, wie zum Beispiel, dass man sagt, okay, eat the rainbow, also dass man die Regenbogenfarben am besten jeden Tag isst. Und dann kann man das Kind schon mal sehen lassen, welche Farben hast du denn heute schon gegessen? Mhm. Hast du heute schon eine orange Karotte gegessen? Oder hast du heute schon eine rote Paprika gegessen? Und solche Spielchen kann man dann natürlich vielleicht einführen, um auch die Motivation zu steigern, dass das Kind sagt, oh, heute fehlt mir noch lila oder hätte gerne heute noch Blaubeeren oder irgendwie so.
Ja, und ich finde so, wenn man Kinder hat, sollte man das auch selber vorleben. Ne? Also man kann hier nicht selber sich mit der Tafel Schokolade hinsetzen und sagen, hast du deine Regenbogenfarben schon gegessen?
Ja, also das ist gut, dass du sagst, das ist das A und O. Ein Kind wird nicht lernen, gesund zu essen, wenn es es nicht sieht. Das Wichtigste, wie Kinder lernen, ist, indem sie sehen, dass es die Erwachsenen tun. Ein Kind möchte immer das tun, was es sieht bei anderen.
Genau.
Und das ist wie beim Zähneputzen. Wenn ein Kind seine Eltern die Zähneputzen sieht, dann hat es auch keinen Bock auf Zähneputzen. Und genauso ist es mit Obst und Gemüse. Wenn ein Kind nicht sieht, dass die Eltern selbst Obst und Gemüse essen, wie sollte es auf die Idee kommen, es dann selbst das tun zu wollen? Also das ist das Wichtigste.
Stimmt. Gibt es da eigentlich so eine grundsätzliche Empfehlung, wie man oft mal solche Darmsanierungen machen sollte? Oder sollte man die nur am Anfang machen oder so einmal jährlich oder... Gibt es da irgendwie was?
Also das ist für mich ein bisschen schwierig zu beantworten, weil für mich ist eine Darmsanierung eigentlich eine grundlegende Veränderung des Lebensstils, den man dann beibehält. Das ist ein bisschen hart, wenn man sich denkt, wie, das soll ich dann ein Leben lang machen? Aber es ist so, der Geschmack und die Gewohnheiten verändern sich einfach. Und gerade wenn man vorher Probleme hatte und dann merkt, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wie viel Lebensqualität man gewinnt, dann hat man gar keine Lust mehr, anders zu essen. Oder anders zu leben. Oder ich meine, es ist ja auch wohltuend. Die Säule Stressmanagement ist ganz, ganz wichtig. Und wenn man dann anfängt, sich regelmäßig mehr Zeit für die eigene Entspannung oder auch für die eigene mentale Entwicklung zu nehmen, das sind ja wahnsinnig schöne Momente und bereichernde Momente. Und ich glaube nicht, dass man dann sagt, so, jetzt ist meine Kur vorbei, ab morgen entspanne ich mich nicht mehr. Das macht ja gar keinen Sinn. Aber wenn man jetzt zum Beispiel, vielleicht kann man es so beantworten, gerade eine stressige Zeit hinter sich hatte, wo vielleicht auch die Ernährung drunter gelitten hat, wo die Bewegung drunter gelitten hat und der Schlaf und so weiter. Solche Phasen gibt es im Leben, die wird es auch immer geben. Ja. Dann kann man vielleicht einfach nochmal sagen, okay, jetzt achte ich nochmal ein bisschen strenger drauf, dass ich wirklich kaum oder vielleicht mehr auch für ein paar Wochen keine Lebensmittel zu mir nehme, also stark industriell verarbeitete Lebensmittel vornehmlich, die ungünstig wirken können, sondern dass ich mal versuche, nochmal ein, zwei Wochen 100% in Anführungsstrichen alles zu geben und ansonsten sage ich immer 80-20, also Genuss gehört zum Leben dazu.
Natürlich.
Und wenn die Basis stimmt, dann ist auch die Sahnetorte einmal die Woche kein Problem. Wenn aber die Sahnetorte zur Basis wird und der Apfel einmal die Woche die Neuerung ist, dann wird es schwierig.
Auf jeden Fall. Also ich habe schon ein bisschen so rausgehört, welche Lebensmittel man so verzichten sollte, auf alle Fälle. Also sehr industriell verarbeitete Lebensmittel, oder?
Ja, auf jeden Fall. Da ist das Problem, dass da einfach sehr viele Stoffe enthalten sind, die nicht für unseren Körper gemacht sind, sondern für den Verkauf bzw. für die Vorteile der Industrie gemacht sind. Insbesondere Konservierungsstoffe, Farbstoffe, Aromen, aber eben auch Zucker, künstliche Süßstoffe, Transfettsäuren. Und das in Kombination und in großen Mengen ist einfach wirklich nicht für unseren Körper gemacht. Damit kann er auf Dauer nicht umgehen. Und gut, unser Körper ist ein Meister in Kompensation. Oft merken wir nicht, dass wir uns 30 Jahre lang falsch in Anführungsstrichen ernährt haben und haben dann irgendwann Beschwerden und wissen nicht, woher sie über Nacht gekommen sind.
Ja.
Das entsteht, wenn der Körper einfach irgendwann das letzte Tröpfchen nicht mehr halten kann und sagt, so jetzt, ich kann nicht mehr abfangen, jetzt ist Schluss. Mhm. Und genau, also die industrielle Ernährung ist wirklich ein schwieriges Thema, weil wir wachsen alle damit auf. Ich meine, es kommt kaum jemand auf die Welt Oder in unserer heutigen Gesellschaft, der sagt, nee, also bei uns gibt es nur selbst gekocht und ich habe noch nie irgendwas Verpacktes gegessen, so wachsen wir nicht auf. Aber man kann eben das alles mal hinterfragen und anfangen zu sagen, okay, ich versuche einfach möglichst so viel wie möglich selbst zu machen, frisch zu essen und tatsächlich auch den Gehalt an Gemüse und Obst zu erhöhen. Es gibt, also, oder wenn ich auch an mich denke, früher, ich habe schon Obst gegessen in meinem Müsli, aber das war's. Und Gemüse ein bisschen, aber es war definitiv nicht die Basis meiner Ernährung. Und das Ziel sollte sein, dass wirklich Pflanzen, ich sage immer Pflanzen, aber das klingt komisch, also Obst und Gemüse am Ende die Basis werden. Weil Ballaststoffe und diese ganzen Nährstoffe und Vitamine und sekundären Pflanzenstoffe sind generell für unsere gesamte Gesundheit, aber auch insbesondere für den Darm einfach das A und O.
Ist das dann quasi eher so die Ernährungsform vegan? Zielt es dann auf so darauf ab oder vegetarisch oder?
Also ich sage immer ganz bewusst pflanzenbasiert, weil es muss sich niemand vegan oder vegetarisch ernähren. Aus meinen Gesichtspunkten ist eine gut durchgeführte vegane Ernährung sehr gut, aber ich weiß auch, dass das nicht für jeden geeignet ist. Also wenn ich an meine eigene Geschichte denke, ich habe selbst früher sehr, sehr gerne Fleisch gegessen und geschmacklich mache ich das auch heute noch. Aber es hat mir einfach nicht gut getan und ich habe es dann für mich so entwickelt, dass ich mich wirklich so gut es geht vegan ernähre, außer wenn ich zum Beispiel meine Großeltern besuche oder meine Eltern, esse ich auch gerne mal ein gutes Stück Fleisch mit hoher Qualität, wo ich weiß, wo es herkommt, dass es wirklich artgerecht gehalten wurde, biozertifiziert ist und so weiter. Das ist für mich auch okay. Insofern die Entscheidung darf, glaube ich, jeder selbst treffen. Was mir immer wichtig ist, wenn man sich dafür entscheidet, tierische Produkte zu essen, sei es Fleisch, sei es Fisch, sei es Milch, sämtliche Milcherzeugnisse oder auch Ei, Qualität. Es ist so wichtig, hier auf die Qualität zu achten und wirklich auch darauf zu achten, wo kommen die Tiere her, was bekommen die zu futtern, was wird denen gespritzt, welche Medikamente bekommen die. Weil über diese tierischen Nahrungsmittel können wir so viel Mist aufnehmen, wenn man da zu günstigem Fleisch oder aus der Massentierhaltung greift. Also ja, das ob vegan oder vegetarisch, ist jedem selbst überlassen. Aber wenn tierische Produkte, bitte wirklich auf Qualität achten, lieber seltener, dafür ein bisschen tiefer ins Portemonnaie greifen und wirklich auf die Qualität achten, weil davon profitiert letztendlich natürlich nicht nur die Umwelt, am Ende auch die eigene Gesundheit. Und das vergessen viele.
Ja, das steht dann die Günstigkeit oft im Vordergrund, bevor man die Qualität sieht. Und ja, das ist leider so.
Aber um die Frage nochmal zu beantworten, ich finde, eine vegane Ernährung kann eine sehr, sehr günstige und vorteilhafte Ernährungsweise sein, wenn man sie eben mit ein bisschen Wissen anwendet. Also man kann sich auch vegan sehr ungesund ernähren, zum Beispiel nur von industriellen Lebensmitteln, dann ist es auch vegan, aber nicht gesund. Muss man aber nicht.
Also deine, sag jetzt mal, Empfehlung ist hauptsächlich unverarbeitete, pflanzenbasierte Ernährung, wenn ich so zusammenfasse, oder?
Ja, genau. Also eine pflanzenbasierte, ballaststoffreiche Ernährung aus ökologischer Landwirtschaft. Und der ein oder andere, der nicht auf Fleisch und Fisch und Co. verzichten mag, kann sich da ja dann, sage ich mal, in gemäßigten Maßen noch aus hoher Qualität seine Produkte dazu tun. Geht aber auch nur pflanzenbasiert. Das Wichtige ist aber dieser Pflanzenanteil, dass der einfach hoch ist. Dass das, was man am Tag isst, zu 80% aus Pflanzen besteht.
Klasse.
Und die 20% bleiben einem dann überlassen.
Ah. Wie würde für dich dann so ein optimal gestalteter Tag aussehen? Also was wäre dann zum Frühstück eine gute Option? Mittagessen, Abendessen?
So, gut, ich kann einfach mal meinen Tag erzählen. Also ich stehe auf und meistens trinke ich entweder eine heiße Zitrone oder auch manchmal nur heißes Wasser, je nachdem, oder auch Kurkuma. Und dann gibt es Frühstück. Das ist manchmal ein Smoothie mit allem Möglichen an Obst und ein bisschen Haferflocken und Leinsamen und so weiter. Das kann, oder momentan esse ich eigentlich eher immer so ein Müsli, eine Müslischale. Das ist dann auch entweder mit Reisflocken oder glutenfreien Haferflocken, ganz viel Obst, Leinsamen, Chiasamen, um da einfach auch schon mal eine ordentliche Menge an Samen und Saaten mitzubekommen. Und mittags gibt es dann meistens das Abendessen vom Vortag. Das kann zum Beispiel eine Was ich liebe, ist eine vegane Linsenlasagne oder eine Gemüsepfanne mit Reis oder ein Thai-Curry oder eine Tajine. Ich weiß nicht, ob man das kennt. Das ist so ein marokkanischer Tontopf, in dem man ganz, ganz leckeres Gemüse machen kann. Oder auch mal eine selbstgemachte Gemüsepizza. Solche Dinge. Und ja, das, und am Abend koche ich dann eben mal Fisch, aber das sind dann auch ähnliche Dinge. Alles auf jeden Fall immer mit Gemüse. Genau.
Hört sich jedenfalls alles sehr lecker an.
Also, und ich kann, ja, das ist auch so am Anfang, als ich meine Ernährung umstellen musste, noch ganz am Anfang, dachte ich, oh Gott, ich darf nichts mehr essen, was mir Spaß macht. Das wird eine Katastrophe. Und inzwischen, heute muss ich sagen, mein Geschmack hat so profitiert. Ich esse so viel leckere, verschiedene Dinge. Die gesunde Küche ist über alles andere als langweilig. Und es gibt ja die tollsten Kochbücher mit so leckeren Gerichten. Also ich kann aus vollstem Herzen sagen, ich vermisse heute nichts mehr, obwohl ich am Anfang dachte, ich werde verhungern.
Ja, ich glaube, es ist immer die Überwindung, das erste Mal zu machen und dann festzustellen, so, es ist gar nicht so schlecht.
Ja, total. Also der Mensch ist ja ein totales Gewohnheitstier und es dauert auch einfach, bis sich Gewohnheiten verändern. Und die Umstellung ist, das muss man mal sagen, für die meisten schwierig. Ja. Aber wenn man die Umstellung einmal hinter sich hat, dann ist es ja wie Schlaraffenland. Also es gibt so viele Obst- und Gemüsesorten, die ich all die Jahre vorher nicht mal wusste, dass sie existieren, ohne die ich mir heute gar nicht mehr vorstellen könnte.
Ja, das stimmt. Das glaube ich dir gern. Aber du hast ja neben der Ernährung auch noch die drei anderen Säulen gesagt. Also die Ernährung ist natürlich also die Hauptuhr oder die Hauptsache, weil wir das ja wirklich mehrmals täglich einfach praktizieren. Und dann auch eben noch Schlaf ist extrem wichtig. Das Stressmanagement hast du noch gesagt, gell? Und die Bewegung.
Genau. Ja.
Worauf sollte man da so im Allgemeinen noch achten? Vielleicht so einen kurzen Überriss, weil bei der Ernährung waren wir jetzt schon ganz schön viel.
Ja, also bei Schlaf und Bewegung, das kann man relativ kurz abfassen, kann man beides sagen, regelmäßig und in ausreichender Menge. Also schlafen ist einfach wichtig, dass man auf regelmäßige Schlafenszeiten achtet, so gut es natürlich geht. Wenn man im Schichtdienst arbeitet, ist es ein anderes Thema, aber für alle die, die nicht im Schichtdienst arbeiten, sollte man 7 bis 9 Stunden die Nacht bekommen. Und auch möglichst ja letztendlich mit dem Biorhythmus bleiben, also untertags wach sein, nachts schlafen. Bewegung ist es ähnlich. Bewegung ist einfach wichtig, dass man sich regelmäßig, im besten Fall täglich bewegt. Dabei geht es aber nicht um Hochleistungssport, also man muss nicht täglich irgendwie 3 T-Shirts durchschwitzen, sondern einfach, dass man in moderater Bewegung ist, weil einfach unser gesamter Organismus darauf angewiesen ist, gerade die Lymphbahn ist extrem darauf angewiesen, dass Muskelkontraktion stattfindet. Das heißt, dass sich Muskeln anspannen und das passiert nun mal bei Bewegung. Und gerade die Verdauung profitiert extrem von regelmäßiger Bewegung. Das kann aber auch ein Spaziergang sein, das kann eine Runde Yoga sein, das kann Schwimmen sein. Kann natürlich auch stärkerer Sport sein, Laufen sein, Radfahren sein, was auch immer.
Wie es halt für einen am besten selber ist, ne?
Genau, und da ist auch so, da darf man auch geduldig und liebevoll sein. Man muss jetzt, wenn man bisher ein totaler Sportmuffel war, nicht sagen, ja, morgen laufe ich einen Marathon. Aber dass man einfach anfängt und sagt, okay, ich nehme jetzt einfach mal die ganze Woche lang überall, wo ich bin, nur noch die Treppen. Oder ich fahre mit dem Fahrrad anstatt mit dem Auto. All diese kleinen Dinge zählen damit rein und die sind wichtig. Und wenn man natürlich Freude an der Bewegung hat, umso schöner, wenn man dann auch mehr macht und sagt, ah, ich gehe nicht nur spazieren, sondern vielleicht gehe ich laufen oder habe sowieso eine Sportart, die ich gerne mache und die mir einfach Spaß macht und Freude bereitet, dann das sehr, sehr gerne machen. Ja.
Schön.
Und beim Thema Stress, das ist, ja, vielleicht gehe ich nicht so lange drauf ein wie bei der Ernährung, aber das ist wirklich nochmal ein wichtiger Punkt, der, das habe ich vorhin auch schon mal gesagt, leider oft übersehen wird. Und da ist eigentlich die beste Herangehensweise zu schauen, welchen Stress habe ich aktuell? Das wirklich mal sich hinzusetzen und zu überlegen, was stresst mich aktuell, dann analysieren, welchen Stress oder welche Stressfaktoren davon kann ich meiden oder minimieren und welche Stressfaktoren kann ich nicht meiden. Das heißt, die Sorge um ein krankes Familienmitglied oder Geldsorgen oder ähnliches, das kann man natürlich nie einfach streichen und sagen, darum kümmere ich mich nicht mehr. Das heißt, dieser Stressfaktor wird bleiben. Da muss man dann aber eben mit verschiedenen Tools, auf die ich gleich nochmal eingehen kann, lernen, mit diesem Stress umzugehen. Aber es gibt ja auch Stressfaktoren, die man durchaus verändern kann. Wenn ich sage, okay, eigentlich bin ich seit Jahren unzufrieden mit meinem Job oder unglücklich in meiner Beziehung oder der Straßenlärm vor meiner Wohnung setzt mich unter Stress. Solche Dinge lassen sich verändern. Manchmal braucht es dann da natürlich ein bisschen Mut dazu, aber das ist wichtig, dass man da hinschaut und es dann eben auch verändert. Kann aber auch einfach nur sein, dass man Organisationstools lernt oder lernt, Hilfe anzunehmen oder lernt, Nein zu sagen, all diese Dinge. Und um einfach das Gesamtstresspensum zu reduzieren. Und für die Stressfaktoren, die man nicht meiden kann, ist es eben wichtig, zu lernen, entgegenzuwirken durch bewusste Entspannung. Und bewusste Entspannung heißt nicht, dass man sich abends von einer Serie berieseln lässt. Das kann auch schön sein und angenehm sein, aber das ist damit nicht gemeint, sondern dass man wirklich über Atemübungen, über Meditation, über Yoga, über autogenes Training, über progressive Muskelrelaxation, das ist alles Mögliche. Da muss man auch schauen, was für sich passt. Ja. Wirklich gezielte Momente im Alltag setzt, wo man dem Körper und dem Geist die Möglichkeit gibt, zur Ruhe zu finden, zu sich zu kehren, sich zu sammeln, damit einfach auch diese Ausschüttung der Stresshormone unterbrochen wird und der Körper die Gelegenheit bekommt, zu regenerieren und zu heilen. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess. Und da darf man sich auch austoben und ausprobieren. Der eine sagt, oh Gott, also mit Yoga kann ich überhaupt nichts anfangen. Für mich ist aber autogenes Training toll. Oder der andere sagt, nee, autogenes Training ist für mich nichts toll, aber Atemübungen sind spitze. Und da kann man sich einfach ausprobieren und wirklich üben. Also das ist nichts, das ist auch wieder wie ein Muskel, der trainiert werden muss und eine Gewohnheit, die gelernt werden muss. Und da einfach dranbleiben, immer weiter üben und irgendwann passiert es von alleine. Also ja.
Ja, wenn man was findet, was einem gefällt, dann macht man es natürlich auch gerne, ne? Und dann ist es auch keine Überwindung mehr in dem Sinne, sondern ja, man macht es gerne, wie du gesagt hast.
Ja, und also ich kann es auch wieder nur aus meiner Erfahrung erzählen. Am Anfang, als ich versucht habe zu meditieren, hat mich allein schon der Gedanke, dass ich mich jetzt gleich hinsetzen soll und nichts tun soll, total nervös gemacht. Das hat überhaupt nicht funktioniert und heute, ich habe aber einfach nicht aufgehört damit und es immer weiter probiert und habe dann irgendwann angefangen zu sagen, okay, ich konzentriere mich jeden Morgen nach dem Aufstehen 3 Minuten nur auf meinen Atem und habe mir dann wirklich mit meinem Handy einen Wecker gestellt für 3 Minuten und habe versucht, mich nur auf meine Atmung zu konzentrieren und das ist inzwischen zu meiner alltäglichen Routine geworden, das mache ich jetzt jeden Morgen gerne und es fällt mir leicht, natürlich nicht jeden Tag gleich. Aber was ich damit sagen will, es ist ein Prozess und es ist niemand, der von Anfang an sagt, ich bin der Meditationsexperte, es klappt auf Anhieb, aber da muss man einfach dranbleiben, ausprobieren und üben.
Genau, so wie auch mit allem, sage ich jetzt mal, ist das so. Und diese Ungeduld ein bisschen hinten anschieben, anstellen, die wo man ja doch immer mal wieder hochkommt.
Ja, genau.
Was mich noch sehr interessieren wird, ist das Thema Darmkrebsvorsorge. Ich meine, in den letzten Jahren ist es schon immer publiker geworden, dass man sich da genauer untersucht. Wie sinnvoll findest du das oder ab wann empfiehlst du das überhaupt? Oder wie ist deine Meinung zu dem Ganzen?
Also ich sehe es tatsächlich schon als sinnvoll, einfach aufgrund der Zahlen. Wenn man sieht, seitdem, ich glaube 2002 ist es so losgegangen mit den Vorsorge-Darmspiegelungen und seitdem hat man einfach beobachtet, dass die Darmkrebserkrankungen massiv zurückgegangen sind, einfach da oder die Sterberate durch den Darmkrebs extrem zurückgegangen ist, weil er frühzeitig erkannt werden kann. Mhm. Insofern finde ich das ein wichtiges Thema und gerade in unserem modernen Lebensstil mit unserer industriellen Ernährung, mit unserer Stressbelastung, die wir alle haben, mit unserem Bewegungsmangel, ist das Potenzial gegeben, dass sich solche Dinge eben durchaus entwickeln können. Und insofern finde ich eine Darmvorsorgeuntersuchung sinnvoll. Mhm. Und zum Alter, da kann ich eigentlich nur auch den aktuellen Vorgaben zustimmen. Im Prinzip sagt man, dass man ab dem 50. Lebensjahr kann man Stuhltests machen. Das heißt, da wird untersucht, ob da dort verstecktes Blut enthalten ist, was als Hinweis dienen kann. Für eine eventuelle tumoröses Geschehen oder ähnliches. Das heißt, das würde ich auf jeden Fall in Anspruch nehmen und das tut ja auch nicht weh oder ist mit größerem Abstand und da gibt man einfach eine Stuhlprobe ab. Und dann ab dem 50. Lebensjahr bei Männern, weil bei Männern das Darmkrebsrisiko höher ist, dann wurde das quasi die Altersgrenze herabgesetzt von 55 auf 50 Jahren, kann man eine Darmspiegelung auf Kosten der Krankenkasse machen, bei Frauen ab dem 55. Lebensjahr. Und das würde ich tatsächlich auch in Anspruch nehmen, denn es ist ja auch so, wenn da nichts rauskommt, also quasi alles in Ordnung ist, dann würde erst nach 10 Jahren wieder die nächste Vorsorgeuntersuchung in Frage kommen. Das heißt, es sind 2 Vorsorgeuntersuchungen alle 10 Jahre. Das würde ich persönlich schon in Anspruch nehmen, ja.
Kann man sagen, oder gibt es da Studien, die einen Zusammenhang von einer Disbalance vom Darm und einer späteren Darmkrebserkrankung, dass das zusammenhängt, oder gibt es da aktuell noch gar nichts?
Gibt es bestimmt, aber da muss ich dir ehrlich gesagt sagen, das habe ich gerade nicht im Kopf. Nee. Aber ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, lohnt sich zu recherchieren. Klar ist natürlich, wenn wir von chronischen Entzündungen sprechen, sind natürlich auch immer Herde, dass sich daraus dann kanzerogene, also krebsfördernde Situationen ergeben können. Mhm. Aber ich kann dir gerade die aktuelle Studienlage nicht sagen, die habe ich dazu nicht im Kopf.
Ja, also das waren ja jetzt unglaublich viele Sachen, informative Sachen. Ich glaube, jeder hat jetzt da was mitnehmen können und sollte sich auf alle Fälle auf deiner Seite ansehen. Du lieferst so tollen Input auf Instagram eben unter Dr. Sandra Weber. Einfach mal vorbeischauen. Was mich aber noch so jetzt persönlich interessieren würde, also außerhalb diesen fachlichen Sachen, was war jetzt so deine größte Überraschung, die du in den letzten Monaten erlebt hast? Gab es da irgendwas?
Also eine große Überraschung in dem Sinn gab es nicht, aber eigentlich immer wieder viele kleine Überraschungen, wenn ich so überlege. Und zwar tatsächlich über meinen Instagram-Kanal trudeln so viele Erfahrungsberichte ein, wo mir Leute ihre ganze private Geschichte erzählen und dann erzählen, dass sie nur Kleinigkeiten verändert haben und dann wirklich langwierige Probleme sich bessern. Mhm. Und das ist und das sind für mich einfach so wunderbare, ja, vielleicht nicht überraschende Momente, aber so Freudenmomente. Mhm. Und das ist, ja, also Überraschung in dem Sinn ist es ja nicht, weil ich weiß, wie machtvoll solche Veränderungen sind, aber es freut mich dann oder überrascht mich zu sehen, wie viele Leute auch wirklich da die Eigeninitiative ergreifen und auch die eigenen Möglichkeiten ergreifen. Und das freut mich immer unglaublich und ist immer eine kleine, schöne Überraschung, wenn ich solche Nachrichten bekomme. Ja.
Oh, schön. Und gibt es auch irgendein Ziel, was du jetzt in dem letzten Jahr erreicht hast, wo du sagst, da bin ich jetzt besonders stolz drauf?
Ja, tatsächlich. Also ich bin ja ursprünglich Zahnärztin, das habe ich ja erzählt, und ich habe auch bis vor einem Jahr noch in der Implantatforschung gearbeitet, war auch eine ganz, ganz tolle Zeit. Aber ich habe mich eben letztes Jahr dazu entschlossen, auch die Darmgesundheit beruflich vollkommen in den Vordergrund zu stellen und arbeite eben nicht mehr als Zahnärztin, sondern nur noch ausschließlich im Bereich Darmgesundheit und Ernährung und die entsprechende Beratung dafür. Und ja, das ist, also stolz macht mich, dass ich oder was heißt stolz, ist das falsche Wort, aber es ist für mich einfach eine ganz wichtige Entscheidung gewesen. Es ist ja auch doch ein anderer Beruf, den ich dafür an den Nagel gehängt habe, den ich auch gerne gemacht habe. Also die Entscheidung war definitiv nicht einfach. Ja. Aber dieses Thema Darmgesundheit habe ich einfach gemerkt, das brennt so sehr in mir und ist vor allem auch so wichtig für unsere aktuelle Zeit und fehlt so sehr. Und da bin ich einfach sehr, sehr dankbar, dass ich das jetzt auch inzwischen beruflich mache und da gerade auch über Instagram so viel wertvolles und nährendes Feedback zurückbekomme, ja.
Sehr schön. Gibt es da aktuell irgendeine Herausforderung, vor der du noch stehst, wo du sagst, okay, das ist jetzt nochmal was Großes, was jetzt kommt?
Es hängt eigentlich auch damit zusammen. Für mich ist gerade die größte Herausforderung, ehrlicherweise nicht zu viel zu arbeiten. Weil es ist, wenn man die Leidenschaft zum Beruf macht, dann passiert es halt doch, dass man dann bis spät abends da sitzt und noch E-Mails beantwortet oder sich spannenden Content überlegt und so weiter. Das macht mir alles sehr, sehr viel Freude und das birgt auch die Gefahr, dass man da vielleicht nicht merkt, wann es zu viel ist. Und dadurch, da ich mir aber über die Stresssituation, wie sie auf unseren Körper wirkt, sehr, sehr bewusst bin, ist das gerade meine persönliche Baustelle, das im Gleichgewicht zu bringen. Dass ich auch, obwohl die Arbeit Spaß macht, da einfach mal früher den Stift fallen lasse. Das ist meine Herausforderung.
Ja. Jemand hat zu mir mal gesagt, einfach im Handy den Timer einstellen, Zeit für Entspannung.
Ja, das ist super. Also das ist absolut, kann ich nur recht geben. Und aber auch damit, ich bin auch nicht perfekt. Ich muss das auch mir immer wieder vor Augen führen, dass man einfach auf sich Acht gibt.
Ja, also perfekt, glaube ich, den Anspruch können wir sowieso sein lassen. Ja. Das muss keiner sein und wird auch niemals einer sein. Und das ist auch gut so, dass es so ist.
Absolut, ja.
Eine Frage, die ich jedem Gast stelle, gibt es rückblickend irgendeinen, sag ich mal, größten Fehler, den du gemacht hast und hast du daraus dann was gelernt?
Wow. Ich glaube vielleicht, dass ich mich am Anfang mit diesen Antworten von den Ärzten, die ich immer bekommen habe, dass ich gesund bin, obwohl ich mich alles andere als gesund fühle, dazu sehr verunsichern habe lassen. Und ich habe zwar dann irgendwann, bin ich quasi meiner Intuition nach und habe gedacht, nein, ich bin nicht gesund, ich sehe es ja, ich sehe es im Spiegel, ich fühle es, aber dass ich dann noch früher mehr auf mich und meinen Verstand, was ich unter gesund und Medizin verstehe, noch früher drauf vertraut hätte. Das ist vielleicht etwas, was ich gerne anders gemacht habe, aber anders gesagt, wäre ich heute nicht hier und hätte heute nicht die Möglichkeit, so viel Wissen zu teilen, wenn ich den Weg nicht selbst hätte gehen müssen.
Das stimmt.
Insofern manchmal, wie sagt man so schön, der Mensch, der blickt zurück und sieht, sein Unglück war sein Glück. Genau. Und ich glaube, so ist es auch bei mir.
Super, ganz toll. Also nochmal vielen, vielen lieben Dank für das unglaublich tolle Interview und dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Und wie sehr gesagt, gerne. Für alle, die noch mehr über Frau Dr. Sandra Weber und das Thema Darmgesundheit erfahren möchten, besucht sie am besten auf ihrer Instagram-Seite. Dort teilt sie wirklich täglich tollen Input und ich kann es nur jedem empfehlen. Liebe Sandra, gibt es sonst noch etwas, was du gerne mit uns teilen möchtest?
Ja, einfach wirklich anzufangen, Perfektionismus beiseite legen, Dinge hinterfragen, zu hinterfragen, was habe ich bisher gemacht und wie fühle ich mich damit? Fühle ich mich rundum pudelwohl, dann kann ich alles so weitermachen wie bisher. Wenn es aber die ein oder andere Baustelle gibt, dann ist es keine Schande, die Dinge nochmal anzuschauen und vielleicht auch das eigene Verhalten zu verändern. Ich meine, das der einzige Fortschritt ist die Veränderung und da die Motivation ist, einfach zu machen, auszuprobieren, egal was irgendjemand anderes vielleicht auch Kritisches dazu äußert, auch sich selbst vertrauen und dafür sorgen, dass es einem selbst gut geht, weil am Ende ja zählt es, dass es uns selbst gut geht, weil nur wenn es uns selbst gut geht, können wir auch anderen gegenüber Gutes tun und insofern die Motivation zur eigenen Gesundheit möchte ich gerne weitergeben.
Wunderbar. Wirklich hervorragende, tolle Worte. Vielen lieben Dank nochmal, Sandra.
Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die Einladung und das schöne Gespräch.
Sehr schön. Danke dir. Ich hoffe nun sehr, dass dir dieses Interview gefallen hat und dass du viel daraus mitnehmen konntest. Lass mich auch super gern in den Kommentaren wissen, wie dir die Folge gefallen hat und wie es dir geht. Ich freue mich immer, wenn dich dieses Gespräch inspiriert hat, auch etwas für dich zu tun. Wenn du etwas mitgenommen hast, das dir hilft. Von Herzen danke, dass du diesen Podcast hörst. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, egal wo du jetzt bist. Und wenn du magst, verbinde dich auch gerne mit mir auf Instagram oder Facebook unter Eat and Emotion. Oder schau auf meiner Webseite eatandemotion.de vorbei. Bleibt gesund, eure Nicole.